Herr Fricke, vervollständigen Sie doch bitte mal den folgenden Satz. Auch in wirtschaftlichen Krisenzeiten ist es wichtig, die Schuldenbremse einzuhalten, weil
wir nicht nur eine Verpflichtung dazu haben, die aktuellen Probleme zu lösen, sondern gleichzeitig auch nicht späteren Generationen unsere Aufgaben, die wir nicht erledigt haben, vor die Füße zu werfen mit hohen Schulden.
Das ist natürlich ganz wichtig, an die zukünftigen Generationen zu denken. Wie ist es dann zu verstehen, dass der Finanzminister und Ihr Parteichef Christian Lindner unter bestimmten Bedingungen ein Aussetzen der Schuldenbremse nicht gänzlich ausschließt?
Weil der Christian Lindner, genauso wie die FDP insgesamt, eben kein Ideologe ist. Weil er nicht sagt, da kann passieren, was will, da kann der Himmel einstürzen und trotzdem muss die Schuldenbremse eingehalten werden. Das ist genau das, was eigentlich man doch von dem Finanzminister erwartet, dass er sagt, ich versuche die Verfassung, solange es nur irgend verantwortbar geht, einzuhalten. Aber ich sage nicht, dass wenn nicht etwas Neues, etwas Besonderes, etwas Schlimmes passiert, worüber ich als Staat keine Kontrolle mehr habe, dass ich es dann nicht mache. Und das ist das, was wo immer versucht wird zu sagen, ja, die FDP will immer nur Schuldenbremse, Schuldenbremse, Schuldenbremse. Sage ich immer, ja, sie will die Verfassung einhalten. Aber die Verfassung sagt auch, wenn wir eine Notsituation haben, die wir nicht unter Kontrolle haben, nicht wenn wir eine alte Notsituation haben, die wir unter Kontrolle gebracht haben oder unter Kontrolle bringen müssen, dann passen wir auch auf. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man den Bürgern sagen muss. Leute, wenn es wirklich hart auf hart kommt, wenn noch schlimmere Entwicklungen kommen würden auf dem Energiemarkt, wenn der Bekloppte aus Russland noch Dinge machen würde, von denen wir alle nicht hoffen, dass sie passieren, dann kommt hier keiner und sagt, ah, wir müssen aber die Schuldenbremse. Das ist das, was er damit sagt und das halte ich für ausdrücklich richtig.
Und für wie wahrscheinlich halten Sie das? Sie spielen da auf ein 4., 5., vielleicht auch 6. Entlastungspaket an, das wegen des Ukraine-Krieges ja notwendig werden könnte. Also wie wahrscheinlich wird es sein, dass das mit der Einhaltung der Schuldenbremse 2023 dann doch alles Makulatur ist?
Naja, also erstens wegen des Ukraine-Krieges weniger, das sage ich ganz klar. Mögliche andere Folgen, die da noch kommen, wenn auf dem Energiemarkt noch mal etwas anderes passiert, als das, was wir gegenwärtig erleben, dann können wir darüber reden. Aber ich sagt er auch ganz vorsichtig, wenn ich jetzt der Politiker bin, der genau weiß, wie die Geschichte weitergeht, dann wäre das schön, dann würde ich allerdings einen anderen Job haben und es gut machen. Deswegen, nein, dieser Staat ist in der Lage, jeweils zu reagieren, wenn entsprechende Situationen entstehen. Er kann das, weil auch die Verfassung ihm das aufträgt, im Rahmen der Schuldenbremse. Wenn aber notwendig, wird man dann immer auch die entsprechende Reaktion machen. Nur immer mit dem Hinweis, alles, was wir tun, was zusätzliches Geld kostet, müssen wir oder spätere Generationen zurückzahlen. Weil Zinsen, sage ich immer, sind ganz falsche Freunde. Und du denkst, sie tun nicht weh. Aber die Milliarden, die du dafür zahlst, fehlen dir dann für Bildung, Familie, Soziales und vieles andere mehr.
Lassen Sie uns auf die Kritik an diesem Bundeshaushalt 2023 schauen. Die Opposition erhebt diese Kritik, das gehört natürlich zum politischen Geschäft dazu und verweist auf die Steuermehreinnahmen durch die Inflation. CDU-Chef Friedrich Merz spricht im ARD-Sommerinterview von 50 Milliarden Euro in diesem Jahr allein bei der Mehrwertsteuer. Nun ist klar, der Bund bekommt davon etwas weniger als die Hälfte, etwa 40%. Aber auch das ist noch ein ganz schöner Batzen Geld. Also wären nicht mehr Entlastungen für die Bürger wirklich drin gewesen?
Ja, es wären sicherlich mehr drin gewesen. Wir haben als Koalition da einen Kompromiss gefunden. Aber erstens richtig, es sind nach dem, was gegenwärtig die Steuereinnahmen diesen Jahres ergeben, solche Mehreinnahmen denkbar. Die bedeuten dann, dass der Bund den kleineren Teil, die Länder und Kommunen übrigens den größeren Teil dieser Steuermehreinnahmen bekommen. Die müssen übrigens dann auch noch ihren Teil tun. Aber wir haben ja genau das gemacht. Wir haben ja deswegen bei der kalten Progression, die ja dann alleine in Richtung 13 Milliarden Entlastung geht, dafür gesorgt, dass wir diese Teile der Mehreinnahmen dann auch in Anführungszeichen zu geben, faktisch die stillen Steuererhöhungen, die da passieren, erst gar nicht erheben. So, und dann musst du als nächstes gucken, zweiter Teil der Steuerrückgabe, die Senkung der Mehrwertsteuer beim Gas von 19 auf 7, ist auch ein Teil der Steuermindereinnahmen, die, wenn man es ausrechnet, grob geschätzt in diesem Jahr, 3 Milliarden, im nächsten Jahr auf 7 bis 8 Milliarden gehen. Und daran kann man sehen, ja, es wird ein Teil zurückgegeben. Und dann sage ich aber auch, wir sind eine soziale Marktwirtschaft. Da musst du auch sehen, wer sind diejenigen, die am meisten von den steigenden Preisen betroffen sind. Und das sind die Schwachen in unserer Gesellschaft, die hier überhaupt keine Chance haben, auszugleichen. Und deswegen musst du auch einen Teil der Mehreinnahmen dafür nutzen.
Herr Fricke, Sie hatten vor dem Auftakt der Haushaltswoche gesagt, Sie erwarten die härtesten und umfangreichsten Haushaltsberatungen seit 2002. Mit wie vielen Veränderungen rechnen Sie denn noch, bevor der Etat für das kommende Jahr dann im Dezember beschlossen werden kann?
Also ich mache seit 2002 im Haushalt als Mitglied des Haushaltsausschusses mit 4 Jahren Pause, die wir Liberalen dann hatten, bevor wir dann gestärkt zurückgekommen sind. Aber ich glaube, dass wir in dieser Koalition, auch deswegen, weil die Länder ja auch nochmal kommen, wir haben das Rettungspaket, jetzt kommen noch die Länder ins Spiel, werden wir, ich denke mal, bis Anfang November, am 10. November ist die sogenannte Bereinigungssitzung, die Nacht der Nächte, werden wir sicherlich auf weit über 200 Änderungsanträge noch kommen. Das hat schlichtweg damit was zu tun, dass sich so viel verändert, dass sich bei den Steuern so viel noch verändern wird, dass wir die Rettungspakete haben und, und. Aber das ist genau das, was der Bundestag ja macht, Gesetzgebung. Und da bitte ich auch immer, dass man das verfolgt und sieht, was passiert wirklich, was verändert sich. Wir sind keine exekutive Demokratie, wo die Regierung Beschlüsse macht, sondern wo Parlamentarier, übrigens auch der Opposition, versuchen, das Ganze noch besser zu machen. Und in Anführungszeichen, dafür werden wir auch bezahlt, um uns da die Köpfe einerseits heiß zu reden, aber dann kühle und richtige Beschlüsse zu machen.